Einen wunderbaren guten Morgen. Es ist schön, dass wir in diesem Sommer dieses Bibelstudium haben. Kleine Propheten mit einer großen Botschaft, das haben wir gestern schon gemerkt. Wir danken wieder Pfarrer Dr. Hartmut Schmid für alle Vorbereitungen und auch für das Kunstwerk, das wir tatsächlich an dem Tag, wo es auf dem Programm steht, auch diese Propheten dran haben, weil sie merken ja, man könnte eine ganze Woche und noch länger allein über Daniel sprechen, über Sacharja, sogar Haggai gäbe eine Bibelwoche her. Herzlich willkommen, auch Herr Gottlieb und alle, die das erste Mal da sind, wunderbar. Und für heute haben wir das Lied, denke ich an das Lied, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. Oh, jetzt habe ich 425. Vielen Dank auch an dem Musikteam, Dorothee Mann, Claudia Kind und Andrea Berger. Das ist eine große Bereicherung, dass wir so schöne Musik haben. 425.
Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Um das Wort Gottes ist es ein Geheimnis, weil es das Wort ist, das im Menschen den Glauben schafft und erhält. Und zwar den Glauben an eine Wirklichkeit, die noch nicht sichtbar ist. Und das ist ein Wunder. Glaube an eine Wirklichkeit, die noch nicht sichtbar ist. Und deshalb ist der Glaube nie eine Selbstverständlichkeit, sondern immer Wunder des schöpferischen Gottes, der durch sein Wort diesen Glauben wirkt. Es gibt ein Wort, das ich sehr schätze in Jeremia 23, in der Auseinandersetzung Jeremias mit den falschen Propheten, wo Jeremia zu den falschen Propheten sagt, wenn sie im Rat des Herrn gestanden hätten und des Herrn Wort gehört und geschaut. Gehört und geschaut. Und man kann das Wort schauen. Da brauchst du gar keine bildliche Vision dazu. Aber das heißt, das Wort schafft eine Schau für die göttliche Wirklichkeit, auch wenn man diese nicht sieht. Und das ist das Wunder des Wortes. Die Wunderkraft, die Dynamis, die dem Wort innewohnt. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du diesen neuen Tag geschaffen hast, dass du ihn uns schenkst. Wir danken dir, dass du erneut diese deine Schöpfung erhalten hast und erhältst gegen alle zerstörerischen Mächte. Wir danken dir, dass du uns die Kraft, die Gesundheit, den Willen gegeben hast, aufzustehen. Wir danken dir für die Gaben, die du uns gibst, zum Hören, zum Reden, zum Denken, zum Bedenken. Wir danken dir für deine Gegenwart. Amen. Wir waren gestern bei den Propheten Haggai und Sacharja, bei Sacharja nicht ganz fertig geworden. Das gibt jetzt einen kurzen Nachtrag. Dann starten wir zum Propheten Maleachi. Und heute nach der Pause in der zweiten Einheit gibt es einen kleinen Überblick noch einmal. Warten wir es ab, was alles auf uns zukommt. Also gestern Sacharja im zweiten Teil, Sacharja 9 bis 14, bin ich kurz eingegangen auf die messianische Verheißung in Sacharja 9, Vers 9. Das kann man sich sehr gut merken. Und ich möchte dazu noch etwas Grundsätzliches sagen. Die Verheißungstexte an vielen Stellen der Bibel malen ein Gemälde, das viele Perspektiven enthält. Dieses Gemälde könnte zunächst den Eindruck erwecken, dass es in der Erfüllung genauso geschieht, und zwar in einer zeitlich undifferenzierten Abfolge. Die Geschichte lehrt, dass die Verheißung in der Erfüllung in der Regel sich zeitlich entfaltet. Sprich, aus dem Gemälde, das eine Fläche ist, wird ein Raum. Man hat häufig das Beispiel zitiert mit den Gebirgsketten. Wenn man sie aus der Ferne betrachtet, dann scheint das eine Gebirgskette zu sein. In Wirklichkeit sind es vielleicht 1, 2, 3, 4 Gebirgsketten und dazwischen liegen die Täler und die Täler sieht man nicht. Zu Hause habe ich schöne Bilder, an denen ich das zeigen könnte. Und genau so ist es mit den Verheißungen und mit der Erfüllung, nicht? Wir könnten jetzt Sacharja 9 betrachten, 9 folgende, und sagen, was ist denn erfüllt und was ist noch nicht erfüllt. Und wir kämen jetzt schon auf eine Erstreckung im zeitlichen Bereich von über 2000 Jahren. Anderes Beispiel, die Verheißung an Abraham. Die Verheißung an Abraham, Nachkommenschaft, Land und ein Segen für alle Völker sein. Als diese Verheißung Abraham gegeben wird in 1. Mose 12, 1 bis 3, gibt es noch keine Angabe, wann und wie dies erfüllt wird. Auch nicht die Reihenfolge. Wir können sagen, hier wird eine Geschichte aufgestoßen, die sich in der Erfüllung über Jahrtausende erstreckt. Also, das ist jetzt wichtig, die Verheißung eröffnet eine Geschichte. Wie das dann in der Geschichte sich erfüllt, wird häufig erst klar mit der Erfüllung, nicht vor der Erfüllung. Das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen im Blick auf das Thema noch einmal der Eschatologie, also der Lehre von den letzten Dingen, weil es auch hier sein könnte, dass wir von der Verheißung her nicht immer schon genau wissen, wie die Abfolge sein wird. Und da kann es gut sein, dass Gott manche Besserwisser überraschen wird, wie er die Dinge erfüllt. Und deshalb klären sich die Dinge der Verheißung in der Konkretion erst mit der Erfüllung. Das wollte ich noch einmal grundsätzlich dazu sagen, weil häufig dann die Verheißung einfach in einem, das Gemälde wird übertragen und nicht die Geschichte eröffnet. Jetzt im Weiteren bei Sacharja 9 bis 14, Kapitel 10 und 11, Gott sammelt sein Volk trotz der treulosen Hirten. Und das ist jetzt ein Abschnitt, ich habe es gestern schon angedeutet, der bei den Auslegern ganz stark die Frage aufwirft, welche Zeit ist hier im Blick? Wir werden es nachher bei Maleachi sehen, dass Maleachi schon wieder nur Missstände im Volk Gottes thematisiert. Also diese Aufbruchsstimmung, neuer Tempel, Haggai, Sacharja, Rückkehr aus dem Exil, Bau des Tempels, Nehemia, geht relativ schnell vorbei und wir stoßen wieder auf eine Reihe von Missständen. Ist hier auch die Rede von den treulosen Hirten einzuordnen? Ich stelle es einfach als Frage, ich weiß es nicht, wie dieser Abschnitt zu datieren ist. Kapitel 10 und 11 aber spricht dann doch auch, trotz jetzt der vielen Heilsverheißungen über diese Missstände im Blick auf die Hirten, sprich die, die Israel leiten. In Kapitel 12 bis 14 haben wir ganz stark die Bewahrung Jerusalems gegen den Ansturm von Völkern. Und da haben wir dann auch einige Texte, die vielleicht eher auch bekannt sind, nämlich in Kapitel 12, Vers 10, dass Jerusalem den erkennt, den es durchbohrt hat, und sie werden um ihn klagen. Das ist auch interessant, wie in den prophetischen Texten da so plötzlich so eine Perle eingestreut ist. Und jetzt möchte ich einmal sagen, die man erst richtig versteht von der Erfüllung her, was hier wirklich gemeint ist. Sacharja 12, Vers 10, die Erkenntnis des Durchbohrten. Wir haben dann in Kapitel 13 noch einmal die Reinigung Israels und dann eine Passage, das Gericht über den Hirten, Vers 7 in Kapitel 13. Schwert, mach dich auf über meinen Hirten. Und jetzt ist nicht ein schlechter Hirte, sondern über den Mann, der mir der Nächste ist, spricht der Herr Zebaoth. Schlage den Hirten und die Herde wird sich zerstreuen. Und das Wort zitiert Jesus in Matthäus 26, Vers 31. Also wir merken, dass hier in der Hirtenmotivik verschiedene Motive durcheinander gehen. Ja? Wir haben zum einen die Kritik an schlechten Hirten, ähnlich wie in Hesekiel 34. Und dann haben wir ein Wort über einen Hirten, der dem Herrn Zebaoth am nächsten steht und der jetzt hingerichtet wird. Schwert, mach dich auf gegen meinen Hirten. Warum jetzt der? Warum der gute Hirte? Und dann auch, die Herde wird sich zerstreuen. Das ist geschehen bei den Jüngern. Die sind völlig desorientiert auseinander, als Jesus in den Prozess hineinging und als klar war, er wird hingerichtet werden. Also hier eine Weissagung, die sich so erfüllt hat, auf die Jesus zurückgreift. Und wenn, jetzt müsst ihr das mal lesen, als ob sie das Neue Testament nicht kennen würden. Und dann wird es ganz schwierig, da eine Systematik herauszugewinnen, sondern die Systematik, die Klarheit kommt mit der Erfüllung. Und dann das Kapitel 14, die Vollendung, der Herr rettet Jerusalem vor dem Ansturm der Feinde. Und da möchte ich auf einen Vers hinweisen. Der Herr wird König sein über alle Lande. Und das ist jetzt wieder interessant, wie sie es so interpretieren. Der Herr wird König sein über alle Lande. Hier steht im Hebräischen, über das ganze Land. Al-Kol Ha-Aretz. Aretz, Eretz ist Singular. Luther-Übersetzung hat Plural. Sie merken, die Übersetzung ist schon eine Interpretation. Es gibt keine Übersetzung ohne Interpretation. Ist in der Übersetzung gar nicht anders möglich. Und jetzt bedeutet Eretz ganze Erde oder das Festland im Unterschied zum Meer oder das Land. Eretz Yisrael ist das Land Israel. Und er wird König sein über ganz Israel oder über die ganze Erde. Und das kann man nur aus dem Zusammenhang herausfinden. Ich nehme ein Parallelbeispiel, Psalm 100. Jauchze, Luther-Übersetzung, jauchze dem Herrn alle Welt. Eretz. Man kann übersetzen, jauchze dem Herrn alle Welt. Man kann übersetzen, jauchze dem Herrn ganzes Land. Was ist gemeint? Lesen Sie Psalm 93 bis 100 am Stück, dann haben Sie die Antwort. Man kann, ein Wort, das mehrere Bedeutungsebenen hat, kann man nur erklären, was es hier meint aus dem Zusammenhang. Es geht nicht anders. Psalm 100, meine ich eindeutig, jauchze dem Herrn alle Welt. Yahweh ist König über die ganze Erde. Hier, der Herr wird König sein über die ganze Erde. Und zwar jetzt, ja, ist er das noch nicht? Ist das erst Zukunft? Oder ist er schon? Können wir es demokratisch vielleicht abstimmen? Er ist es, aber es ist noch nicht sichtbar. Das ist der Punkt. Sind wir wieder bei der Wirklichkeit. Die Herrschaft Jahwes über die ganze Welt ist eine Wirklichkeit, aber noch nicht sichtbar. Sie ist nur sichtbar für was? Für das Auge des Glaubens. Und deshalb ist es ein Bekenntnis. Yahweh ist König über die ganze Welt. Wir haben dann hier auch erneut die Völkerperspektive, die Völker beten den Herrn, den Yahweh, den Gott Israels an, und wer es nicht tut, wird nicht gesegnet sein. Und wir merken jetzt in diesen späten alttestamentlichen Propheten, tritt neben die Israellinie ganz stark die Völkerlinie. Nicht, wir haben Passagen des Alten Testaments, die sind ganz stark Israel fokussiert. Und da werden die Völker eher unter dem Aspekt des Gerichts betrachtet. Und wir haben Texte, wo die Völker ganz stark auch in den Blickpunkt treten. Zum Beispiel in den Gottesknechtsliedern bei Jesaja. Ganz starker Aspekt der Völker. Nicht in Jesaja 49 zum Beispiel, Vers 6. Nicht, es ist doch zu wenig, dass der Knecht nur für Israel da ist. Da ist doch der Knecht unterfordert. Ich will ihn auch zum Licht der Heiden machen. Oder ich nenne noch einmal diese Psalmengruppe, Psalm 93 bis 100. Nicht, wo drei Psalmen kommen mit der Überschrift, Yahweh ist König. Das Königmotiv verbindet sich sehr stark mit dem Schöpfermotiv. Und der Schöpfer ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Nicht, und wenn Sie im Gesamtaufbau der Bibel sich fragen, warum beginnt die Bibel mit der Schöpfung? Und dann geht es ja ganz schnell zu Israel. Schon in Kapitel 12 sind wir bei Abraham. Nur noch bei Abraham, Isaac, Jakob, Familiengeschichte. Dann kommt die Israel-Geschichte, ganz stark. Warum am Anfang die Schöpfung? Erster Satz. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dass klar ist, der Gott Israels, Yahweh, ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Das ist ganz wichtig. Das ist kein Provinzgott, sondern ist der Gott Himmels und der Erde. Auch wenn er sich für eine gewisse Zeit schwerpunktmäßig auf Israel festlegt. Schwerpunktmäßig. Aber dann haben wir Texte, da bricht diese Begrenzung auf. Und dazu gehören auch diese letzten Propheten des Alten Testaments. Und andere Texte habe ich genannt. Und deshalb ganz wichtig, der Anfang der Bibel, der Gott der Bibel ist der Schöpfer des Universums. So viel zu Sacharja, jetzt zu Maleachi. Ich weiß nicht, ob es die Skripte schon gibt. Also bei mir gibt es ihn. Also man muss sagen, Maleachi, das ist eine Perle. Ich denke, eine zu selten beobachtete Perle. Ich sage auch gleich, warum ich das so sage. Meine Gliederung ist wie immer Person, Buch, Botschaft. Erstens Person und Zeit. Der Name Malachi kommt vom Hebräischen Malach, gleich Bote. Und Malachi, die I-Endung, ist die erste Person Singular-Endung im Hebräischen, heißt also mein Bote. Darüber hinaus erfahren wir von Malachi nichts. Gar nichts. Wir haben keine Zeitangabe, wir haben keinen Vater, wir haben keine Herkunft, wir haben überhaupt nichts. Also hier haben wir ein Buch, das im Blick auf die Mitteilung der Persönlichkeit des Propheten an Sprödigkeit nicht mehr zu überbieten ist. Es gibt noch mal ein paar, aber ganz wenig. Also das ist hier bei Malachi extrem. Dadurch, dass historische Angaben fehlen, ist natürlich auch die Einordnung geschichtlich nur durch Rückschlüsse aus dem Inhalt möglich. Eindeutig weist dieser Prophet in die nachexilische Zeit. Es zeigen sich thematische Parallelen zu Nehemia, zum Beispiel die Frage der Verheiratung mit heidnischen Frauen. Allerdings spricht Malachi vor allem Themen an, die in Israel nicht in Ordnung sind. Malachi ist ein einziger Problemprophet. Also man könnte sagen, Malachi ist Korintherbrief des Alten Testaments. Der Korintherbrief ist ja nur Problembrief. Vor allem der zweite. Da wird ein Problem, eine theologische Frage nach der anderen aufgegriffen und von Paulus bearbeitet. Und genau dasselbe haben wir bei Malachi. Ich habe es vorher schon angedeutet für den zweiten Teil von Sacharja, ob der zweite Teil von Sacharja nicht so zu verstehen ist, dass die Aufbruchsstimmung unter Haggai und Sacharja mit dem zweiten Tempelbau inzwischen vorbei ist, nach wenigen Jahrzehnten. Und deshalb datiere ich den zweiten Teil von Sacharja, ich habe es gestern gesagt, momentan, vielleicht ändert sich meine Sicht auch wieder, später als die Nachtgesichte Kapitel 1 bis 8 bei Sacharja. Und vom Alter her Sacharjas wäre das durchaus möglich. Das wird jetzt bei Malachi noch konzentrierter und intensiver. Und von daher wirft sich auch die Frage auf, ob man Malachi auch nach Nehemia zu datieren hat, also eher gegen 400 als bei 450, aber sei es drum. Zweitens das Buch. Das Buch Malachi schließt den Prophetenkanon ab, ist der letzte Schriftprophet. Und in unserer Bibel nach der griechischen Übersetzung, nach der Septuaginta, das letzte Buch des Alten Testaments. Malachi ist thematisch wunderbar klar gegliedert. Ein wunderbares Buch für jeden logisch denkenden Menschen. Nicht? Also, es gibt ja Menschen, die brauchen beim Denken immer eine klare Struktur. Ja? Und es gibt Menschen, die ertragen es auch chaotisch. Also einfach ein bisschen durcheinander. Das sieht man dann auch, wie das Zimmer aussieht. Vergessen Sie es wieder. Ich bin von meiner Persönlichkeit her jemand, der es strukturiert braucht. Und da ist für mich nach Malachi eine Freude. Also wegen mir könnte der auch heißen Haggai. Fest. Wir haben eine kurze Überschrift, in der wir sehr wenig erfahren. Und wir haben einen Abschluss. Kapitel 3, 22 bis 24. Dieser Abschluss legt auch nahe, dass das Buch Malachi schon bewusst als Abschluss der Prophetenschriften konzipiert ist. Oder mindestens so dann konzipiert wurde. Und dann sind dazwischen 6 Disputationsworte. Und das ist jetzt das Besondere bei Maleachi. 6 Disputationsworte, und deshalb finde ich diesen Maleachi eine Perle. Was heißt Disputationsworte? Es werden Missstände genannt, und zwar in der Regel beginnt die Darstellung mit einem Zitat Gottes. Und dann kommt Widerspruch oder die Anfrage des Volks und dann kommt die Entfaltung. Also 6 Themen, die dann, man könnte sagen, diskutiert werden im Pro und Contra zwischen dem Propheten im Auftrag Gottes und dem Volk. Ja. Und jetzt wäre es natürlich interessant zu fragen, ja, was wären denn unsere heutigen Themen? Jetzt schreiben wir mal einen Maleachi der Gegenwart. Was sind denn unsere Diskussionsthemen? Und wie gesagt, die Korintherbriefe sind es die Parallele im Neuen Testament. Ich sehe schon im Unterschied zum Römerbrief, zum Philipperbrief, zum Thessalonicherbrief, Epheserbrief, ein reiner Problembrief. Ich habe es hier dann kurz zusammengestellt, die 6 Punkte. Ich gehe dann nachher gleich darauf ein, auf einige Dinge inhaltlich. Die Frage nach der Liebe Gottes, das erste Disputationswort. Das zweite, die Frage nach dem Kult, Opfer und Priester. Das dritte, die Frage nach Ehe und Ehescheidung. Das vierte, die Frage des Kommen Gottes zum Gericht. Da haben wir einen sehr aktuellen Punkt. Gibt es noch ein Gericht? Oder ist Gott so lieb, so ganz arg lieb und nett? Die Gabe des Zehnten, wir merken, wir haben jetzt auch Themen, die typisch sind für die Zeit. Übrigens auch andere sind typisch. Und die Frage, wie ist das mit dem Gerechten und dem Gottlosen? Jetzt merken, wenn wir das besprechen, wird sie merken, da hat es Themen dabei, die sind auch unsere Themen. Das hat Themen dabei, die sind nicht unsere Themen. Jede Zeit hat ihre Themen. Genau dasselbe mit dem Korintherbrief. Nicht alle Themen vom Korintherbrief sind unsere Themen. Viele Themen vom Korintherbrief sind unsere Themen. Jede Zeit hat ihre Themen. Und ich sage dazu, jede Region hat ihre Themen. Zeit und Region. Ist nicht immer gleich. Deshalb gibt es unterschiedliche Briefe und deshalb gibt es unterschiedliche Propheten. Die Botschaft. Das erste war die Liebe des Herrn zu Israel. Also der Maleachi beginnt ja ganz toll. Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Vers 2. Maleachi beginnt in dem ersten Disputationswort mit einer Liebeserklärung Gottes an Israel. So, und jetzt kommt der Zweifel. Woran sehen wir das? Woran sehen wir die Liebe Gottes? Stimmt es? Die Antwort: Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr, und doch habe ich Jakob lieb. Die Antwort, vielleicht tun wir uns schwer mit dieser Antwort, wird ja auch von Paulus aufgenommen in Römer 9. Die Antwort ist, ich habe euch erwählt. Und damit verweist Gott auf die Erwählungsgeschichte. Er verweist auf die Geschichte. Er verweist nicht auf ein Gefühl. So, und was würden wir vom Neuen Testament her antworten? Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Woran sehen wir das? Sehen wir Gottes Liebe am Erdbeben in Italien? Sehen wir Gottes Liebe eindeutig? Das ist Geschichte. Erdbeben in Italien ist Geschichte. Sehen wir Gottes Liebe eindeutig in der Schöpfung? Schöpfung und Geschichte sind zwei zwei Grundkategorien des Menschseins und der Welt überhaupt. Schöpfung und Geschichte, das ist der Anfang der Bibel, Schöpfung und Geschichte, sehen wir Gottes Liebe eindeutig in der Schöpfung. Ich habe gestern einen Bericht gelesen in der Zeitung, dass es früher große Bären gab, die hatten einen besonderen Namen, ich weiß es nicht mehr, die sind gestorben, weil sie Veganer waren. Das hat mir sehr gut getan. Die sind gestorben, weil sie Veganer waren. Sehen wir Gottes Liebe in der Schöpfung. Wenn die Spinne die Mücke frisst, sehen wir Gottes Liebe, wenn Menschen nett zu einem sind und einen Kragen richten. Nein, was will ich sagen? Wir sehen die Liebe Gottes, neutestamentliches Zeugnis, nur eindeutig am Kreuz. Nur dort. Nicht in der Schöpfung und nicht in der Geschichte. Schöpfung und Geschichte sind ambivalent. In der Schöpfung erlebe ich heute den wunderbaren Sonnenaufgang und heute Abend hoffentlich auf meiner Terrasse, neben meiner Frau, auf dem Bänkle, den wunderbaren Sonnenuntergang. Und ich erlebe in der Schöpfung das Erdbeben. Schon über 200 Tote. Das ist Schöpfung. Ich sage dazu gefallene Schöpfung. Genau dasselbe in der Geschichte. Genau dasselbe in der Geschichte. Im Großen und im Kleinen. Ich erkenne in der Geschichte die Liebe Gottes und ich sehe in der Geschichte den Zweifel an der Liebe Gottes, weil schon die Geschichte die Gerichte enthält. Wo sehen wir die Liebe Gottes? Und das ist die Botschaft vom 1. Johannesbrief, überhaupt der johannäischen Schriften im Neuen Testament. 1. Johannesbrief und Johannes Evangelium. Die Liebe Gottes ist eindeutig in Jesus Christus und nur dort. Alle andere Begründung der Liebe Gottes wird auf Dauer nicht durchtragen, wenn man sich darauf verlässt. Merken Sie, wie aktuell dieses Thema. Aber die Antworten sind heilsgeschichtlich verschieden. Zwischen Altem und Neuem, das ist kein Widerspruch. Sie sind heilsgeschichtlich verschieden. Zweitens, der entartete Kult. Vers 6 folgende, das ist der längste Abschnitt. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, sagt wieder Gott, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo fürchtet man mich? Spricht der Herr Zebaoth zu euch Priestern, die meinen Namen verachten. Eine unglaubliche Priesterkritik. Sagt Gott zu den Priestern, ihr verachtet meinen Namen. Das Natürliche, das Sohn und Knecht den Vater ehren, macht ihr nicht. Und jetzt sagen die natürlich, Entschuldigung, warum verachten wir deinen Namen? Und jetzt kommt der Inhalt, falsche Opfer. Falsche Opfer, nämlich es wird das Minderwertige geopfert. Nicht? Es werden, Vers 8, blinde Tiere geopfert, Lahme oder Kranke werden geopfert, Tiere. Und dann kommt ein tolles Wort in Vers 10. Dass doch einer unter euch die Türen zuschlösse, damit ihr nicht umsonst auf meinem Altar Feuer anzündet. Ich habe kein Gefallen an euch. Das Opfer von euren Händen ist mir nicht angenehm. Und dann Vers 14, verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein gutes männliches Tier hat und es gelobt, aber dem Herrn ein fehlerhaftes opfert. Das ist jetzt natürlich eine ganz alttestamentliche Thematik, die Frage nach dem rechten Opfer. Und wir haben in den Anweisungen für das Opfer in 3. Mose 1 bis 7 klar die Aussage, es soll ein gesundes, fehlerloses Tier geopfert werden. Die Aufgabe, das zu kontrollieren, ist Aufgabe des Priesters. Und gerade die Priester lassen zu, dass andere Tiere geopfert werden. So, und jetzt ein wichtiger Punkt. Gott sagt zu den Priestern, ihr verachtet meinen Namen. Die Priester haben ganz gewiss nie gesagt, wir verachten den Namen Jahwes. Kann ich mir nicht vorstellen. Der Name Jahwes wird nicht durch das Wort verachtet, sondern durch die Tat. Das ist wichtig. Man kann mit den höchsten Tönen Gott loben. Mit den höchsten Tönen. Ein Halleluja nach dem anderen. Und mit der Tat Gott verachten. Das ist wichtig. Sehen Sie, das ist das Thema der Bergpredigt. Wer diese meine Rede hört und tut. Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen, in deinem Namen böse Geister ausgetrieben und so weiter, am Ende der Bergpredigt. Und Jesus sagt zu ihnen, ich habe euch noch nie gekannt. Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen, ja, das ist eine Frömmigkeit nicht zu überbieten. Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen. Merken wir wieder derselbe Zusammenhang. Also es ist ein Verstoß gegen den klaren Willen des Herrn, den er in seinem Wort geoffenbart hat. Und dann kommt ein Weheruf gegen die Priester, das ist derselbe Zusammenhang, das Wort gegen die Priester, Disputationswort um Opfer und Priester, Kapitel 2, 1 bis 9. Wehe an die Priester, der Ruf zur Veränderung und ihre Bestimmung anzunehmen. Des Priesters Lippen, Vers 7, des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, dass man aus seinem Munde Torah, Weisung suche. Denn er ist ein Bote des Herrn Zebaoth. Die Lehre bewahren. Drittes Disputationswort, die eheliche Treue, Kapitel 2, 10 bis 16. Da haben wir zwei Aspekte, nämlich die Ehe mit heidnischen Frauen. Und das Zweite sind leichtfertige Scheidungen. Das wären jetzt natürlich Themen, die würden einen extra Vortrag benötigen. Das können wir uns nicht leisten. Es ist aber klar, die Ehe mit heidnischen Frauen in einer Gesellschaft der Vermischung werden auch solche Ehen selbstverständlicher. Nicht? Wir haben hinter uns das babylonische Exil und wir leben damit in einer Gesellschaft der Vermischung. Und dann färbt es auch ab auf die Ehen. Und hier die Warnung, ich sage es jetzt ganz vorsichtig, hier sehr vorsichtig zu sein. Denn wenn die Glaubenseinstellungen in der Ehe zu verschieden sind, dann wird es schwierig. Ist etwas anderes, wenn beide als Heiden geheiratet haben und ein Partner bekehrt sich. Ist eine andere Situation. Aber wenn man heiratet, ist der Glaube als ein ganz wichtiges Element mitzubedenken. Und dann habe ich bewusst geschrieben, leichtfertige Scheidungen. Ja? Es gab immer wieder solche Zeiten, wo das leichtfertig gehandhabt wurde. Und davor warnt jetzt auch das biblische Wort. Ich sage das bewusst etwas zurückhaltend, weil es wirklich Situationen gibt, wo es ganz arg schwierig ist, dann, dass zwei Partner weitermachen. Aber ich betone deshalb die Leichtfertigkeit, wenn das zur Selbstverständlichkeit wird. Wenn es sogar ideologisiert wird, wir heiraten auf Zeit. Es ist ja heute die Rede von Lebensabschnittspartnerschaften. Wenn das schon im Denken drin ist, dann wird es schief. Und dieses Wort betont hier, werde keiner treulos der Frau seinen Jugend, brecht nicht die Treue. Es gilt, um die Ehe und den Bestand der Ehe zu ringen. Der biblische, der göttliche Wille ist die Einmaligkeit der Partnerbeziehung. Das ist göttlicher Wille. Und alles andere ist Scheitern und kann dann nicht als ein guter Weg verkauft werden. Das ist wichtig. Wenn man scheitert, dann muss man auch sagen, dass es ein Scheitern ist und dass man schuldig wird. Viertens, das Gericht. Ich lese auch hier die Einleitung, Vers 17, Kapitel 2. Ihr macht den Herrn unwillig durch euer Reden, ihr aber sprecht, womit machen wir ihn unwillig? Dadurch, dass ihr sprecht, wer Böses tut, der gefällt dem Herrn. Und an solchen hat er Freude. Oder wo ist der Herr, der da straft? Die Verharmlosung bis hin zur Leugnung des Gerichtes. Dahinter steht ein falsches Gottesbild. Das ist biblisch von vorne bis hinten nicht zu halten. Und das ist natürlich ein Gottesbild, das immer wieder auftaucht. Denn ein Gott, der nicht richtet, der passt uns wunderbar ins Konzept. Übrigens, zur Erinnerung, das war die Auseinandersetzung von Jeremia und Hesekiel mit den falschen Propheten. Die haben das auch gesagt. Gott ist lieb und nett, da kommt kein Gericht. Nein, Gott kommt zum Gericht. Das wird dann im Weiteren dieses Disputationswortes ausgeführt. Es gibt biblisch den Aspekt der Läuterung durch das Gericht und auch der Strafe. Also das Gericht hat auch mehrere Dimensionen. Das wird an dem Abschnitt deutlich. Gericht ist nicht nur Urteil. Das wäre zu wenig. Das Gericht dient auch der Läuterung. Wenn Dinge, die falsch sind, aufgedeckt werden, dann führt es auch zur Läuterung. Aber es gibt auch den Aspekt der Strafe. Das fünfte Wort, der Betrug Gottes durch Verweigerung des Zehnten. Dieses Wort beginnt mit einem Hinweis auf den immer wieder erfolgenden Abfall Israels von Gott und den Ruf zur Bekehrung und Umkehr. Es beginnt mit den Worten, Vers 6, ich, der Herr, wandle mich nicht. Ich wandle mich nicht. Aber ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Der Jakob ist eine sehr schillernde Figur. Ihr seid von eurer Väterzeit an immer da abgewichen, von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. Ich habe schon mal darauf hingewiesen, die biblische Geschichtserzählung ist eine sehr ehrliche, was den immer wieder erfolgenden Abfall Israels anbetrifft. Man denke nur an die Darstellung des Richterbuches. Eine einzige Wellenbewegung. Israel fragt nach dem Grund, warum müssen wir uns bekehren? Und in der Antwort bezieht sich Maleachi wieder auf die Opfer und den Zehnten. Wir haben hier ein Thema, das wir hier ganz stark in der nachexilischen Zeit haben, mit dem Zehnten, das Verhältnis von Zehntem und der Folge des Segens. Ich habe schon kurz darauf hingewiesen bei Haggai. Sechstens, das Ende der Gerechten und der Gottlosen. Vers 13, ihr redet hart gegen mich, spricht der Herr, ihr aber sprecht, was reden wir gegen dich? Ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Eine ganz existenzielle Frage frommer Menschen, was habe ich vom Glauben? wenn es Dinge im Leben gibt, die schwer werden. Was habe ich vom Glauben, wenn mein Kind krank wird und krank bleibt? Was habe ich vom Glauben, wenn meine Ehe zerbricht? Was habe ich vom Glauben, wenn ich arbeitslos werde? Warum lässt es Gott zu? Warum segnet er nicht? Das ist hier ausgedrückt. Es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es, dass wir sein Gebot halten und in Buße einhergehen vor dem Herrn? Eine Antwort Gottes, ihr Ende schauet an, der Gottlose wird im Gerichtsfeuer wie Stroh sein. Der Gerechte bleibt. So, und jetzt haben wir eine interessante Thematik, nämlich die Thematik von Psalm 1. Das letzte Disputationswort hat die Thematik von Psalm 1. Und wenn wir jetzt im hebräischen Kanon sind, kommt nach Maleachi. Im hebräischen Kanon, im Tanach, nicht im Septuaginta-Kanon, im hebräischen Kanon kommt jetzt nach einem Modell hebräischer Anordnung das Buch der Psalmen. Das sechste Disputationswort hat das Thema von Psalm 1. Nicht so sind die Gottlosen, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Deshalb bestehen die Gottlosen nicht im Gericht. Deshalb bleiben sie nicht in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Gottlosen Weg vergeht. Aber Gott kennt den Gerechten. Ja? Übrigens auch eine ganz große Thematik im Hiob-Buch, weil sich die drei Freunde und Hiob gegenseitig an den Kopf werfen, dass der andere jeweils die Gottlosen sind. Nicht Hiob sagt es zu den drei Freunden und die drei Freunde sagen es zu Hiob, du bist ein Gottloser. Ist ein ganz starkes Thema in Hiob, auch inhaltlich. Vor allem im zweiten Diskussionsteil zwischen Hiob und seinen drei Freunden. Hochinteressant. Also dieses Thema, lohnt sich der Glaube? Bis in die Gegenwart. Existenzielle Frage von Glaubenden. Warum bin ich Christ? Lohnt sich's? Jesus fragt die Jünger, habt ihr je Mangel gehabt? Ist diese Frage. So, und jetzt der Abschluss. Abschluss, Kapitel 3, 22 bis 24. Die Nennung von Mose und Elia. Jetzt haben wir sie, die zwei. Gedenkt an das Gesetz des Mose. Hebräisch das Wort Sachar. Sacharja. Gedenkt an die Tora meines Knechtes Mose, die ich ihm befohlen habe. Der Prophetenkanon, der Teil der prophetischen Schriften des Alten Testaments, endet mit einer Erinnerung an Mose und die Tora. Nicht gedenken heißt erinnern. Und durch das Erinnern vergegenwärtigen, meditieren und tun. Nach dem hebräischen Kanon, Sie erinnern sich, es war am Dienstag, Daniel, Einführung, kurze Einführung, hebräischer Kanon, Tanach, gehören zum prophetischen Kanon die Bücher Josua, Richter, Samuel, Könige. Und dann die Schriftpropheten. Ja? Josua 1 beginnt mit einer betonten Verpflichtung Josuas auf die Tora. Am Anfang des Prophetenkanons steht Mose und die Tora. Am Ende des Prophetenkanons steht Mose und die Tora. Der Verweis auf Mose und die Tora rahmt im hebräischen Kanon, Tanach, die Prophetenbücher. Und damit wird deutlich, das will etwas sagen. Die Propheten stehen nicht gegen die Tora, sondern sie rufen zur Tora. Das nächste Buch im Hebräischen, es gibt verschiedene hebräische Anordnungen, es gibt im Talmud eine Schrift, in der Schrift Baba Batra 14 hat es eine andere Kanonanordnung, da gibt es Unterschiede, aber es gibt eine weit verbreitete, da beginnt der Schriftenteil, hebräischer Kanon Tanach, der dritte Teil, mit den Psalmen. Psalm 1 ist ein Torah-Psalm. Der singt über der Tora des Herrn bei Tag und Nacht. Tora, Psalm 1, Vers 2. Und jetzt sehen wir die Bedeutung Moses und der Tora für das Alte Testament, übergreifend. So, und jetzt kommt noch Elia. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, der ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen. Elia soll für eine Umkehr sorgen. So, warum jetzt Elia? Nach 5. Mose 34 war Mose der größte Prophet des Alten Testaments, weil er Gott bei der Übergabe der Tora von Angesicht zu Angesicht begegnet ist. 5. Mose 34, größte Prophet. Gleichzeitig ist Mose der Vertreter der Tora. Und Elia ist der Vertreter der Propheten. Nicht Jesaja, nicht Jeremia, nicht Ezekiel. Warum Elia? Elia hat in der dunkelsten Stunde Israels, des Nordreichs Israel unter Ahab, Israel zurückgerufen zur mosaischen Tora. Und was sind die entscheidenden Eckpfeiler der mosaischen Tora? Jahwe allein ist der Gott Israels. 2. Mose 20, Vers 2. Ich, Jahwe, bin dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist der Grundpfeiler der mosaischen Tora. Und das hat Elia getan auf dem Karmel. So dass das Volk am Ende sagt, jawohl, Jahwe ist der einzige wahre Gott. Er hat Israel bekehrt und das tut er wieder. Und jetzt gibt es eine zweite Besonderheit dieser beiden. Übrigens gibt es dann ganz große Parallelen zwischen Mose und Elia, ganz große Parallelen. Nicht Elia flieht zum Sinai, Elia teilt den Jordan, 2. Könige 2. Wer hat den Jordan auch geteilt? Josua. Und Josua war der Nachfolger von Mose. Und was hat Mose geteilt? Ja, das Schilfmeer. Nicht also den Jordan hätte man nicht teilen müssen, durch den Jordan kommt man so. Also durch den Jordan kommt sogar ich, obwohl ich kein guter Schwimmer bin. Das ist ein Hinweis auf eine Kontinuität. Mose, Josua, Elia, wer hat nach Elia den Jordan geteilt? Elisa. Mose, Josua, Elia, Elisa, die gehören zusammen. So, und jetzt gibt es noch eine Parallele. Um Moses Tod gibt es ein großes Geheimnis, denn wir lesen in 5. Mose 34, er starb am Mund Jahwes. So wahrscheinlich die wörtliche Übersetzung, scheuen sich die meisten Deutschen das so zu übersetzen. Er starb am Mund Jahwes. Wir müssen mal überlegen, was das bedeutet. Er starb, Mose, am Mund Jahwes. Mund und Mund. Was ist das, wenn man Mund bei Mund ist? Entweder Mund-zu-Mund-Beatmung oder Küssen. Da Mose starb, brauchte man ihn nicht mehr beatmen. Es gibt eine jüdische Auslegung, die sagt, Mose wurde im Sterben von Jahwe geküsst. Können Sie sich vorstellen? Und in 4. Mose 12 lesen wir über Mose, Gott hat zu ihm gesprochen von Mund zu Mund. Pe al pe. Und jetzt stirbt er am Mund Jahwes. Und dann heißt es, und wurde von Jahwe begraben. Muss man sich vorstellen. Jahwe als Totengräber. Und sein Grab wurde nicht gefunden. Seltsam, seltsam, seltsam. Und Elia, der erlitt meinen Lieblingstod, der gar kein Tod war, der wurde entrückt. Die beiden. Merken Sie die Parallelen? Und beide begegnen Jesus auf dem Berg der Verklärung. Mose und Elia sind die Repräsentanten des Alten Testaments. Torah und Propheten. Pause. 10 Minuten. Musik kommt.